Wir reden heute nochmal über den Badeweiher und wir reden natürlich auch über den Marler Stern.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen bei Marlzeit, dem Podcast der Marler Zeitung. Heute mit meinen Kollegen Patrick Köllner.
Schönen guten Tag.
Thomas Brisch.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Ja, fangen wir mit dem großen Thema an, das wir letzte Woche auch schon hatten. Wir hatten ja letzte Woche schon die beiden Vertreter der Bürgerbäder in Hüls und Altmahl hier zu Gast. Und da die wollten eigentlich so vorbeikommen wegen Saisoneröffnung. Und dann knallte ja ein paar Tage vorher eine große Meldung rein, nämlich der Badeweiher wird geschlossen. Das müssten eigentlich alle Maler mittlerweile mitbekommen haben. Patrick, du hast dich direkt drangehängt ans Thema. Und mittlerweile, was hat sich da so getan?
Ja, es hat sich einiges getan. Also vielleicht ein kurzer Rückblick für die, die es wirklich nicht mitbekommen haben sollten. Also letzte Woche Montag hat der Konzern Evonik bekannt gegeben, dass der Badeweiher, eins der beliebtesten Freibäder in Mahl, ein Naturbad oben an der Paul-Baumann-Straße, nach 74 Jahren überraschend geschlossen wird. Also ein Schock für viele Leute. Hat dazu geführt, dass am Sonntag sich schon knapp 250 Leute getroffen haben, und zwar direkt am Badeweiher selber, an dem Hallenbad, was daneben ist. Und Claudia Meister war da so die Organisatorin, die das organisiert hat. Und die hat eine Unterschriftenliste gesammelt, da haben auch alle brav unterschrieben und wollen jetzt eine Bürgerinitiative gründen. Dazu treffen sich die Leute in dieser Woche am 7. Mai, Donnerstag um 19 Uhr beim Haus Baumeister oben an der Nordstraße, und da soll dann die Bürgerinitiative gegründet werden. Also Ziel ist natürlich, was alle verfolgen, der Erhalt des Bürgerbads, ne? Weil wenn die Zahlen so stimmen, dann kommen da im Jahr ungefähr 30.000 Badegäste vorbei. Da sind also knapp 7.000 mehr als in den anderen beiden Bürgerbädern, wo jeweils so 23.000 sind, also im Guido in Altmahl und im Bürgerbad an der Lohmühle in Hüls. Das ist natürlich schon eine Menge an Leuten, die damit viel verbinden, die da Erholung brauchen, suchen. Also da gehen Familien hin. Das war ein sehr beliebtes Bad nicht nur bei den Bergangehörigen oder an den Leuten, die hier in Drewa wohnen, sondern auch über die Stadthalle hinaus, ne? Also es war wirklich eine Institution über die Jahrzehnte auch, und hat viele Leute getroffen. Also wir haben sehr viele Feedback auf Social Media erhalten, also wesentlich mehr als zum Maler Stern, worauf wir gleich nochmal kommen werden. Also das ist wirklich eingeschlagen wie eine Bombe.
Definitiv. Und wo du gerade sagtest, 74 Jahre, das ist ja halt auch ein Alter. Jeder, der hier am Tisch sitzt, kennt den seit seiner Geburt.
Ja.
Ne? Und genauso wie zigtausend andere Maler. Wie hoch war nochmal die Summe, die man bräuchte, um das weiter betreiben zu können? Weil es geht ja Evonik ums Einsparen und dieser Multimillionen-Dollar-Konzern sozusagen. Auf wie viel verzichtet er jetzt?
Ja, also die erste Zahl, die rumging, waren so 300.000 Euro, die da eingespart werden sollten. Und im späteren Schreiben hieß es dann so ein mittlerer sechsstelliger Betrag. Ne? Das können 300.000 sein, das können auch 500.000 sein. Aber so die 300.000 waren wohl die Summe, die da eingespart werden soll. Der Konzern muss sparen. Also es gibt dieses Evonik TaylorMade-Programm, also wo eben gespart werden soll. Es sind knapp 400 Millionen, wollen die einsparen weltweit, ne?
Ja, genau, darum geht's. Also ich hatte mich nochmal in Essen sozusagen um ein Gespräch bemüht, da mit der Presseabteilung, weil Evonik ist eben leider inzwischen nicht mehr Mahl. Evonik ist seit vielen Jahren eben Essen, also ein Stück weit weg. Fehlt manchmal auch so ein bisschen die Anbindung an die Mahler Verhältnisse, die früher selbstverständlich war, diese Anbindung, die gibt's heute nicht mehr. Na, also Mahl ist ein Standort von vielen, so wird das mittlerweile gesehen. Und ja, die haben erstmal diese Zahl, Patrick, deine Zahl bestätigt. Da hieß es, also man will in 10 Jahren etwa 3,5 Millionen Euro einsparen. Ne? Von daher passt deine Zahl schon ganz gut. Beim Badeweiher. In 10 Jahren 3,5 Millionen Euro über den Badeweiher einsparen. Und das Ganze ist wirklich ein kleines Mosaiksteinchen in einem globalen Programm von Evonik, TaylorMade eben. Das heißt, die wollen 400 Millionen Euro pro Jahr an Kosten sparen. Da haben die ein ganz knallhartes Paket geschnürt, und die Botschaft aus Essen ist ganz klar, dieses Paket wird nicht wieder aufgeschnürt. Das heißt also, diese ganzen, ich sag mal, die Trauer hier in Mahl und das berechtigte Entsetzen, das kommt dort beim Konzern nicht an, weil die eben zumindest nach eigenen Aussagen ganz andere Sorgen haben. Ne? Klar gibt es Milliardengewinne, aber ich sag mal so, diese ganzen Privilegien, die man auch über Jahrzehnte als CWH-Mitarbeiter hatte, ne? Wie man sich als Firma um CWH-Mitarbeiter gekümmert, bemüht hat, von der Wohnung, die man bekam, von diesen ganzen Sportstätten, die zur Verfügung gestellt wurden, das Hallenbad, der Badeweiher. das stammt aus Zeiten, als, ich sage jetzt mal ganz platt, als es auf der Welt Westeuropa und Nordamerika gab und der Rest der Welt war Entwicklungsland. Mhm. So, damals konnte man ganz entspannt solche Sachen machen, weil ne, die Kunden, also das war eine Gelddruckmaschine, der Chemiepark. So, und das hat sich eben total gewandelt. Wer heute am Weltmarkt bestehen will, muss Kosten drücken. So ist zumindest die offizielle Begründung dieser Sache.
Ja, man will auch den Standort vielleicht auch sichern zukünftig, auch die Arbeitsplätze, darum geht es auch, dass man die erhalten will. Ne? Also kann ich auch nachvollziehen, dass er sein muss. Und ja, wenn es halt dann so ein Badeweiher trifft, das ist halt nicht nachvollziehbar, weil es sind 300.000 Euro, wenn die Summe so stimmt. Das sind ja, für die Leute sind das Peanuts. So. Und dazu kommen dann auch so Sachen wie ja ein Sponsoring vom BVB über 20 Jahre oder so, was Leute dann nicht verstehen, was man in den Kommentaren so lesen konnte, worüber die Leute sich auch aufregen. Ja. Und die Wut ist wirklich enorm gewesen. Also habe ich lange nicht so erlebt.
Das zeichnete sich eigentlich schon beim politischen Aschermittwoch der CDU ab. Da war der Christian Kullmann, der Evonik-Chef, der war der Gastredner. Ne? Hat doch eine sehr launige, eigentlich auch sehr humorvolle Rede gehalten. Ist ja selbst ein Kind des Reviers aus Gelsenkirchen. Ne? Kam bei den Leuten gut an, aber er kam dann auch auf den Chemiepark zu sprechen. Nach meiner Erinnerung auf eine Rückfrage hin aus dem Publikum. Und da hat er ganz klar gesagt, wir müssen uns zurückziehen. Wir haben hier bisher über viele Jahre jeden Grashalm subventioniert, so hat er sich ausgedrückt. Und das ist jetzt eben vorbei. Mhm.
Ja, aber ich finde, das ist schon so ein bisschen auch Undankbarkeit. Weil ich meine, ein Konzern wie Evonik würde nicht existieren, wenn es die Stadt Mahl nicht gäbe. Andersrum natürlich genauso. Ohne den Bergbau, ohne die Chemie wäre Mahl als Stadt nicht entstanden, sehr wahrscheinlich. Aber das ist ja eine Wechselbeziehung. Und ich meine, ohne die Leute, die es hier gibt, die sich engagiert haben, die mit viel Herzblut dafür gesorgt haben, dass diese Stadt überhaupt funktioniert und damit eine Grundvoraussetzung dafür geschaffen haben, dass auch Evonik oder die Vorgänger Hüls AG und CWH funktioniert haben. Also, dass man den jetzt so vor den Kopf stößt, finde ich schon bemerkenswert.
Ja, wie gesagt, wir sind nur noch ein Standort von vielen. Natürlich immer noch der größte Produktionsstandort für Evonik, ne, das ist so, ne, aber dann hieß es, also ich habe ja gestern mit den Essener Leuten gesprochen, die sagten ja, aber Moment, wir haben ja auch noch viele andere Standorte, da mussten wir auch Sachen schließen und was sollen wir denen denn sagen, wenn wir jetzt hier sagen, die beim Badeweiher machen wir mal eine Ausnahme. Ne, da sind die knallhart, ne, und so eine kleine Anmerkung am Rande, also Herr Kohlmann selbst wird sich dazu nicht äußern. Ich hatte einfach mal angefragt, ob es nicht mal angemessen wäre, dass auch der Evonik-Chef was sagt, zumal er in der Stadtratssitzung, wo das Thema ja auch groß war, direkt angesprochen wurde von Ratsmitgliedern nach dem Motto, Herr Kohlmann, überlegen Sie sich das nochmal, lassen Sie unsere Kinder und Nichtschwimmer nicht untergehen. Ne? Das war der Appell. Ne? Und nein, aber Herr Kohlmann wird sich dazu nicht äußern.
Ein kleines bisschen Hoffnung gibt es halt noch, weil also Evonik hat in der letzten Presseerklärung oder der Antwort an uns halt erklärt, dass man jetzt an so einem Konzept arbeiten will, wie so eine Folgenutzung aussehen könnte. Ne? Und wenn man das irgendwie erarbeitet hat, dann auf der Basis kann man dann gucken, was passiert. Also gründet sich ein Verein, der das übernimmt, also so eine, aus dieser Bürgerinitiative heraus. Wir haben es ja schon zweimal erlebt, wie gesagt, also mit dem Guido und mit dem Bürgerbad in Hüls. Die Frage ist, gibt Evonik dieses Gelände ab? Geht das überhaupt? Ist das aus Sicherheitsgründen möglich? Wie ist das verankert da in der Firma? Wie geht das? Ne? Und finden sich dann Leute, die das tragen können? Wie sind die Kosten? Da sind also viele Fragen, die geklärt werden müssen. Der erste Schritt war jetzt, wie gesagt, diese Versammlung am Sonntag vom Hallenbad direkt. Und jetzt geht es weiter an diesem Donnerstag eben beim Baumeister, wo sich die Bürgerinitiative gründen will. Ich habe heute noch erfahren, dass auch die Siedlergemeinschaft Drewer Mark, also das ist die Blumensiedlung, dass die wurden die Anwohner auch aufgefordert, sich daran zu beteiligen, weil eben auch ja die Blumensiedlung, die ist da, also die sind da alle aufgewachsen, die Leute, ja, ist ja direkt nebenan quasi, ne? Also die sind da auch sehr betroffen und hoffen, dass sich da was tut, ne?
Gab es denn seitens Evonik schon mal so ein bisschen, dass die gesagt haben, wir sprechen zumindest mal mit euch oder laufen die da auch vor der Wand, die Bürger?
Wüsste ich nicht, dass die sich daran beteiligen oder so, glaube ich nicht.
Ne. Der Bürgermeister hat ja mit Evonik sprechen können, aber der kommt eben auch nur, ich sag mal, auf die Ebene Betriebsleiter Evonik hier in Mahl, ne, mit dem Herrn Breuerter gesprochen, dann mit dem Thomas Wessel,
der ist immer
Personalchef, ja. Vorstand von Evonik, ne, aber ne, da ist dann auch Schluss. Also ganz oben reicht es nicht.
Und Schluss war auch bei einem Gedanken, ob die Stadt das irgendwie tragen könnte. Da war ja auch ziemlich schnell klar, nee, liebe Leute, dafür fehlt das Geld.
Ja, aber es wäre ja zumindest schon mal wirklich interessant zu wissen, wäre es generell denn möglich, ne? Wie du gerade sagtest, wird Evonik das überhaupt abgeben? Könnte man da überhaupt den Badeweiher weiter betreiben? Ich finde, das wäre das Mindeste, was man macht eigentlich. Ja. Also das finde ich schon ein bisschen. Es hinterlässt einfach keinen schönen Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen, wie Evonik da mit dieser Stadt hier umgeht. Ne?
Also da stellen sich ja auch viele Fragen. Also ich muss sagen, ich bin da, also meine Familie hat mit dem Chemiebad nie was zu tun gehabt. Ich komme aus einer Bergbaufamilie. Ich kenne diese ganzen Verhältnisse nicht genau. Aber dieser Teich, dieses Bad war ja irgendwann mal Löschteich. Weiß ich nicht, ob das noch Löschteich ist und ob dann einfach irgendjemand da, ich sag mal, diesen Löschteich als Badeweiler betreiben kann, wenn es nicht Evonik ist. Dann gibt es ja auch Abstandsregeln, die man einhalten muss zu großen Industrieunternehmen und Chemieparks im Besonderen. Ne?
Ja, wenn du es nach heutigen Standards bewertest, ist, glaube ich, schwierig.
Ja, das ist ja das. Also ich fantasiere jetzt mal, es könnte sein, dass jemand, der jetzt sagt, so, wir haben uns gegründet als Verein, wir wollen diesen Badeweiher betreiben, dass man dann einen neuen Antrag stellen muss und dass dann natürlich ganz andere Regeln gelten als vor 74 Jahren. Also ich fantasiere jetzt mal zum Beispiel sowieso drei Regeln, dass man sagt, nee, da dürfen sich gar nicht so viele Menschen gleichzeitig aufhalten. Ne? Und ja, also ich stelle es mir nicht einfach vor. Und Patrick, du hast schon so viele Geschichten in der Richtung gemacht. Es ist hier auch ein Ding, tatsächlich so ein Badeweiher, ein Freibad zu tragen. Wir kennen die Vereine der beiden Freibäder hier in Mal, die so betrieben werden. Wir wissen, wie viel Arbeit die leisten müssen. Auch wie viel fachliche Expertise die brauchen, die haben das so eingerichtet, die haben Handwerker an der Hand. Die wissen, wie man das macht, die haben Erfahrung. Und die kriegen eine Beihilfe von der Stadt, also wenn ich das richtig weiß, 40.000 Euro pro Bad pro Jahr als Beihilfe immerhin. Und da müsste man als neu gegründeter Verein, Bürgerinitiative überhaupt erstmal hinkommen, dass man die Strukturen schafft, um so ein Bad dauerhaft über eine ganze Saison unterhalten zu können, im Winter die notwendigen Reparaturen durchzuführen. Ja, Patrick, und dann ein ganz dickes Ding ist da ja, was man auf jeden Fall auch haben muss. Ne?
Ja, Personal in Form eines Bademeisters. So. Ja, am besten auch zwei, weil der ist ja auch mal krank oder muss mal Urlaub machen oder so. Also da hängt es natürlich auch dran. Die sind rar gesät in Deutschland. Also 3.000 bis 5.000 sollen da fehlen von diesen Leuten. Und die können sich natürlich eigentlich aussuchen, wo sie arbeiten und auch Gehälter verlangen, die jenseits unserer Vorstellungskraft sind. Da hängt es natürlich auch dran. Und ich brauche noch sehr viel mehr Personal. Also und in Mal ist es ja so, dass sehr viele Leute sich da ehrenamtlich engagieren. Ne? Also sonst wird es dann nicht gehen. Und man braucht Vitamin B, man muss Leute kennen, die handwerklich geschickt sind, die sich da auskennen, die mal Kaffee, Kuchen verkaufen oder so. Die leben ja auch davon, dass die so Events veranstalten, also Beachparty, Schlagerpoolparty, sowas alles. Ohne das geht's alles nicht. Und das ist eine Menge Arbeit, also macht man nicht mal eben so. Ne?
Ja, vor allen Dingen eben beständig muss das sein. Ne? Die beiden Vereine, die wir zum Glück haben, die sind eben beständig. Die planen auch über das Jahr hinaus und die haben einen festen Stamm von Begeisterten und Mitarbeitern und das muss man erstmal aufbauen. Also da braucht es mehr als, ich sag mal, so eine emotionale Regung, wir müssen das Bad retten. Ne? Da muss mehr passen.
Ja, das haben wir letzte Woche auch Tim Sommer und Jürgen heißt er, ne? Kaldewalde. Jürgen
Kaldewalde, ja.
Haben die beiden ja auch gesagt, man muss vorher sehr, sehr gut planen, überhaupt erstmal, um damit es irgendwie eine Chance überhaupt hat, ne? Und dann an den Punkt zu kommen und das dauerhaft, wie du auch sagst, mit einer gewissen Konstanz auch hinzukriegen, es ist jedes Jahr ein Balanceakt. Ne? Ja. Das muss man auch dazu sagen. Es ist ja, weil diese Rufe nach einer Bürgerinitiative, die das macht, das ist ja schön und gut, aber es ist halt nicht so einfach. Das ist halt auch immer das Ding. Und wenn da dann wenigstens ein bisschen Unterstützung käme, seitens des Konzerns, dann könnte man vielleicht sagen, okay, die übergeben einem das jetzt, die machen so einen Übergang, damit dieses Angebot hier nicht aus der Stadt verschwinden muss, damit nicht diese über 30.000 pro Jahr sich anderweitig umgucken müssen oder vielleicht doch nicht mehr rausgehen. Ja. Ne? Und letzten Endes, es kommt ja auch den eigenen Leuten zugute, wenn du Freizeitangebote in der Stadt hast, wo die Leute sich erholen können, kannst du auch davon ausgehen, dass sich das über Umwege auch auf die Qualität der Arbeit niederschlägt. Ja. Aber das ist offenbar für Evonik jetzt nicht mehr so der entscheidende Faktor.
Mhm. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die das gerne machen. Also, dass die wirklich Spaß dran haben. Ach, wir schließen mal das Bad. Also, es muss schon wirklich.
Dann hätten sie es anders kommuniziert, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Also, manche haben auch sich darüber den Zeitpunkt gewundert, dass das wirklich jetzt so kurz vor, also eigentlich zum Saisonstart bekannt gegeben wurde und nicht vielleicht schon im Januar oder so, wo man dann vielleicht noch Leuten die Chance gegeben hätte oder die Zeit gegeben hätte, dass sich da irgendwie für engagieren können. Ne? Und, weil jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ne? Also, das Ding, dieses Jahr wird das, glaube ich, nichts mehr als Bürgerinitiative hin oder her. Ne?
Ja, ich meine, vom zeitlichen Faktor, klar, da könnte sogar passen, dass man sich schwer gemacht hat bis zum Schluss und jetzt sagte, jetzt ist bald eigentlich Saisonstart. Wir müssen, müssen wir jetzt eine Entscheidung treffen. Aber ja, wie gesagt, diese ganze Kommunikationsstrategie da drumherum, die also noch nicht mal eine Strategie irgendwie danach aussieht, das ist, weiß ich nicht, kommt mir ein bisschen komisch vor.
Ja, das war wirklich ein Name an letzte Woche. Ne?
Also, ja, also das ist wirklich so auf Schlag.
Also die haben es bei Evonik ja so ein bisschen nach hinten geschoben. Ich glaube, dieses Sparprogramm läuft seit 2023 und die hätten ja auch damit beginnen können. Also das haben wir nicht gemacht, Gott sei Dank. Wir haben noch ein paar Saisons hier gehabt. Aber dass die sich da irgendwie erweichen lassen, kann ich mir schwer vorstellen. Ja. Also das klang schon ziemlich knallhart, was ich da so gehört habe.
Ja, mir hat auch jemand erzählt, der da arbeitet, der sagte also, dass er, bevor die Mittagsschicht beginnt, ist er nochmal schwimmen gegangen mittags, so im Sommer, wenn es heiß war oder so. Oder wenn die Frühschicht zu Ende ist, dass man da nochmal reinhüpft oder so zur Mittagszeit.
Genau, für sowas ist es ja auch
gedacht. Das fällt dann weg. Ne? Also wenn ich da jetzt von der Schicht komme und ich wohne hier, dann müsste ich bis nach Hüls fahren oder ins Guido fahren. Da haben auch viele vielleicht gar keine Lust drauf. Also dieses Bad hier bevorzugt haben, weil es eben so ist, wie es ist. Also ein anderes Bad als die Chlorbäder eben, ne?
Ja, und das haben wir ja schon öfters mal thematisiert. Du kriegst halt auch nur gute Leute, die hier hinziehen, wenn du auch entsprechend eine Umgebung anbieten kannst, wo Leute hinziehen wollen. Mhm. Und wenn du jetzt diese Angebote weiter einschränkst, dann schränkst du auch die Wahrscheinlichkeit weiter ein, dass solche Leute dann tatsächlich hier hinkommen. Mhm. Wir haben ja am Donnerstag Nachsitzen gemacht. Das ist unser Live-Format nach den Ratssitzungen. Da setzen wir uns immer nochmal für eine halbe Stunde mit zwei Ratsmitgliedern zusammen und sprechen über die aktuelle Sitzung. Da waren Robert Heinze und Beate Kühn-Henrich. Und Robert Heinze hat noch einen interessanten Aspekt genannt, dass der Hauptaktionär bei Evonik ja die RAK ist, die Ruhrkohle AG, ne?
Ja.
Und die hat uns ja als Stadtmal hier auch direkt nochmal Stöcke in den Weg gelegt oder zwischen die Beine geworfen, so ein bisschen, was das Thema Geldruhe angeht. Also die sind auf zwei Schienen unterwegs gewesen, wenn man so will.
Ja, wobei man sagen muss, also wenn ich das richtig verstehe, ist es eigentlich eher ein Segen für Evonik, dass es diese RAK-Stiftung gibt und dieses Dach, das verhindert, dass zum Beispiel dieser Konzern, der ja in den letzten Jahren, was den Aktienkurs anbelangt, überhaupt nicht erfolgreich war, dass so eine Firma einfach mal gekauft, zerschlagen und dann die Einzelteile wieder verkauft werden. Ja. Also dieses Dach, diese Dachkonstruktion, RAK-Stiftung, die ja ein Stück weit auch eine politische Konstruktion ist, ich glaube, die ist schon ganz okay. Die schützt diese Firma doch vor manchen Auswirkungen der Weltmärkte. Also da sollte man nicht dran rütteln, ne? Zumal ja die Firma jetzt mit offenbar auch mit diesem Sparprogramm auch eine Wende beim Gewinnen geschafft hat. Ne? Also die letzten Zahlen sind ja wieder sehr beeindruckend, ne? Mit Milliardengewinnen für 25. Ja, also ich fürchte, man muss echt einfach mal ein paar Realitäten zur Kenntnis nehmen. So traurig das ist, diese Firma kämpft auf dem Weltmarkt darum, so zu bleiben von der Bedeutung, wie sie bisher noch ist. Und da fallen manche Sachen einfach über die Tischkante, das ist so. Mhm.
Ja, umso mehr bin ich auch gespannt, wie es dann mit Geldruhe jetzt voranschreitet. Ne? Also wo dann gesagt wurde, ja, wir verschieben jetzt mal um 3 Jahre.
Ja, lustig ist das nicht.
Erklär vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die nicht im Bilde sind.
Also es geht ja darum, mal ist ja eine Stadt eigentlich noch mitten im Strukturwandel. Wir haben tausende Arbeitsplätze im Bergbau verloren. Und die Stadt hat sich zum Glück sehr frühzeitig Gedanken gemacht, als der Pütt noch lief. Was machen wir denn danach? Wie kann man neue Arbeitsplätze schaffen? Und vielleicht nicht einfach nur ein Lidl und ein Aldi da hinsetzen und das war's dann. Ne? Also es gibt ein Industrieprojekt Geldruhe. Das heißt, man will auf der alten Bergwerksfläche mindestens 1000 neue Arbeitsplätze schaffen. Inzwischen ist man so weit, dass das wohl erheblich mehr werden. Problem ist nur, erster Projektabschnitt, sehr erfolgreich mit der Thalia-Ansiedlung. Da sollen ja mindestens 600 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Belegschaft wird gerade aufgebaut. Mhm. Aber der zweite Projektabschnitt, das eigentliche Zechengelände, das wird nun nicht wie erhofft 2027 soweit sein, dass Ende 2027 soweit sein, dass man dort mit Industrieansiedlung beginnen könnte, sondern vermutlich erst Ende 2029. Mit anderen Worten, die erste Firma kann erst 2030 kommen. Ja, und das ist natürlich blöd, weil mal braucht jeden Arbeitsplatz. Also das ist diese Stadt, der Stadt geht's schlecht.
Mhm. Und ja, nur zur Info, das wäre 15 Jahre, nachdem die Zeche zugemacht hat.
Ja. Also ich habe gerade nochmal, ich schreibe gerade so ein Stück, das kommt dann in den nächsten Tagen, wo nochmal erklärt wird, warum das so lange gedauert hat. Ne? Also ich sag mal so, der leitende Projektingenieur, der hat schon eine Menge vernünftiger Argumente. Also diese einfache Überlegung, warum hat man nicht gleichzeitig 50 Bagger und 300 LKWs eingesetzt und dann wären wir in 2 Jahren mit dem ganzen Projekt fertig gewesen. Also unter deutschen Rahmenbedingungen geht sowas nicht. Ne? Es braucht seine Zeit. Und alleine, wenn der letzte Stein abgetragen worden ist, wird alleine die Bodensanierung inklusive aller Anträge, Behördenzustimmungen und so weiter und dann der tatsächlichen Ausführung, das wird 2 Jahre dauern. Obwohl da eigentlich gar nichts Besonderes war. Also da war keine Kuckerei, die den Boden besonders belastet hätte. Ne? Normale Zeche reicht offenbar schon dafür, dass man 2 Jahre braucht, um diesen Boden zu sanieren. Und deutsches Recht, ja, viele feiern das, ne? Aber ich sag mal so, wenn da eine Fledermaus oder eine Eule zum falschen Zeitpunkt in einem der alten Zechengebäude nistet, dann ist erstmal ein halbes Jahr Sendepause. Dann passiert da gar nichts. Und das ist wohl auch vorgekommen.
Ja, zum Glück geht es bei Thalia jetzt wohl ein bisschen schneller voran. Ich habe gestern zufällig mit dem Andreas Hennig gesprochen, der ist der Standortleiter und der sagte, also ich habe ihn gefragt, ob die noch Leute brauchen, weil auf der Webseite habe ich 7 offene Stellen für mal gefunden. Da sagte er, nee, das werden demnächst noch mehr. Also das wird ein 2-Schicht-Betrieb werden, pro Schicht ungefähr 300 Leute, die dann da tätig sind und plus Administration und Büro und so weiter. Also das wären dann 600-700 Arbeitsplätze, die schon relativ schnell da arbeiten sollen. Also es soll Ende des Jahres soweit schon sein. Die wollen sich jetzt, die wollen die Apparaturen da installieren. Das soll so bis August, September dauern. Und danach wird es also sehr schnell sprunghaft losgehen da. Und dann wird auch sehr viel mehr Personal benötigt. Also die sind in der Spur, glaube ich, ne?
Ja, das fand ich auch schon beeindruckend, als Thomas und ich mal da waren zum Rundgang durch die Hallen kurz vor der Inbetriebnahme sozusagen, wo das erste Paket geschnürt wurde, was vom Band lief. Das ist schon ein riesiger Komplex. Also kann man sich gut vorstellen, dass da so viele Arbeitsplätze dann tatsächlich auch entstehen. Ja. Weil die würden es ja nicht bauen, wenn dann doch nicht so viele Leute gebraucht würden. Mhm. Also sei auch jedem mal empfohlen, der es vielleicht noch nicht gesehen hat, einfach mal die Straße da einmal kurz langfahren, alleine von außen zu sehen, was für ein Gebäudekomplex das ist. Ja. Das ist schon beeindruckend. Also
jetzt ist auch der Schriftzug ja dran gekommen vor ein paar Tagen. Also wenn man zum Beispiel auf dem Weg zu Baumeister ist am Donnerstag, dann fährt man direkt da vorbei und sieht man das.
Genau. Dann haben wir jetzt nach dem Thalia Café, Thalia Mode, jetzt haben wir auch das Thalia Omnichannel Hub, so heißt es ja.
Ne? Ja. Genau. Alle Infos und Videos und Fotos dazu gibt es natürlich noch auf unserer Webseite.
Genau, da findet ihr mehr und das ist ein sehr gutes Stichwort.
Jetzt kommt zur Werbung.
Lass mich raten, die Werbung kommt. Genau. Alles, über das wir hier sprechen, das findet ihr natürlich bei uns im Web auf marla-zeitung.de und in der MZ Plus App. Und da gibt es nach wie vor das Angebot. Ihr könnt 6 Monate für insgesamt nur 1 Euro testen und euch mal angucken, was wir sonst noch alles so im Angebot haben. Das ist nämlich nicht gerade wenig. Außerdem läuft unsere Aktion Taschengeldjäger nach wie vor. Da findet ihr unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE. Alle weiteren Infos, da geht es um Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren, die für uns Prospekte und Zeitungen verteilen möchten. Außerdem suchen wir natürlich konsequent auch Tele-Sales Manager für unseren Werbemarkt. Das ist so ein Jobangebot, was tatsächlich das ganze Jahr über offen ist, wo wir immer mal wieder Leute suchen. Wir suchen auch nach wie vor einen HR Payroll Specialist, so war der Begriff. Schaut einfach mal unter exploreyourtalents.de/jobs. Da findet ihr alle Infos dazu und könnt euch auch direkt dort bewerben. Dann kommen wir jetzt zu einem anderen, auch nicht schönen Thema, was auch dramatisch werden könnte. Aber wie wir gerade schon am Anfang kurz gesagt haben, die Reaktionen waren jetzt da nicht so betroffen wie beim Badeweiher. Es geht um den Maler Stern, der jetzt auch nicht morgen schon zumacht oder so. Aber da ist die Lage ja mittlerweile dann doch schon dramatisch, kann man so nennen, oder Thomas?
Ja, die Lage ist dramatisch, das muss man mittlerweile so sagen. Also die Stadt Mal, obwohl sie eigentlich nur 5% der Immobilienanteile hält, ist wohl im Augenblick in der aktiven Rolle, die Anteilseigner nochmal zusammenzubringen, nochmal davon zu überzeugen, dass es richtig und notwendig ist, in diese Immobilie jetzt zu investieren, also nicht einfach immer nur Geld rauszuziehen, weil sonst könnte es sehr schnell schwierig werden. Ich meine, den meisten ist ja so, vielleicht sind die Besitzverhältnisse vielleicht nicht so bekannt. Das Problem ist, um es ganz einfach zu sagen, ein Teil der Besitzer ist einfach seit Jahren pleite. So, nämlich die insolvente Fakt AG zum Beispiel, ne? Die einfach ja nicht mehr geschäftsfähig ist. Da ist ein Insolvenzverwalter und dahinter stehen die sogenannten Grundpfandrechtsgläubiger, klingt schrecklich, aber das sind die Leute, die der Fakt AG vorher das Geld gegeben haben. Dieses Geld, was eben offenbar jetzt teils versenkt wurde. Und das Problem ist, einer dieser Gläubiger hat bisher immer munter bezahlt. Das heißt, der hat mit dafür gesorgt, dass der Geschäftsbetrieb da weiterging. Das ist der Pensionsfonds der Berliner Zahnärzte. Auch interessanterweise. Und ja, dieser Pensionsfonds hat die Hälfte seiner Einlagen versenkt in spekulativen Geschäften. Das heißt, 10.000 Zahnärzte in Berlin sind in heller Aufruhr und haben eine echte Angst um ihre Altersvorsorge, so das nur nebenbei. Mit anderen Worten, im Augenblick fehlt das Geld für den Weiterbetrieb des Sterns. Und wenn ich das richtig verstehe, ist es einfach so, das hat bisher auch im Rahmen der Insolvenzverwaltung auch nur deshalb funktioniert, weil man nicht groß investieren musste oder sagen wir mal nicht groß investiert hat. Man hat die Mieteinnahmen rausgezogen und damit die Gläubiger befriedigt, um das mal platt zu formulieren. Und das funktioniert jetzt nicht mehr, weil wir einen Punkt angekommen sind, wo diese Immobilie einfach dringend saniert werden muss. Jetzt müssen Millionenbeträge in die Hand genommen werden. Am offensichtlichsten ist es beim Dach über der Ladenstraße, ja, das Luftkissendach ist Geschichte, da hängen zwar noch die Blasen, sag ich mal, runter, aber das Dach ist kann nicht wieder so repariert werden. Das muss weg, da muss ein ganz neues hin. Kostet mal eben 10 Millionen. Wer zahlt das? Jeder sieht, die Parkhäuser sind geschlossen, das Riegelhaus ist zu, das Parkdeck 5 ist geschlossen. Da ist ein riesiger Sanierungsstau und dass das Karstadt-Dach schon seit vielen Jahren als Parkdach nicht mehr genutzt werden kann, weiß auch hier jeder in der Stadt. Und jeder kann sich ausmalen bei den schlichten Größenordnungen des Sterns, wie viel Geld man in die Hand nehmen muss, um das wieder sicher zu machen. Es geht inzwischen auch um so Dinge wie Sicherheit. Brandschutz ist im Augenblick ohne weiteres nicht gewährleistet. Die Malerfeuerwehr gewährleistet den im Augenblick, in dem sie präsent ist. Sie ist tagsüber da.
Das heißt, sie machen Brandwache tatsächlich?
Die machen eine Sonderamt Brandwache, die machen Begehung, die sind da im Einsatz. Genau weiß ich es auch nicht, aber man muss körperlich anwesend sein. Da müssen Feuerwehrleute da sein, die dafür sorgen, dass der Stern sicher ist. Das passiert, kann aber nicht ewig so weitergehen.
Und außerhalb der Geschäftszeiten, ne, haben wir ja letzte Tage erst mitbekommen, da hat es gebrannt im Malerstern. Ja. Es war zum Glück überwiegend Rauch, was auch schon schlimm ist, aber zum Glück nicht viel zerstört worden. Da hatte jemand gezündelt halt. Es ist dann auch nicht ohne Grund, dass die dann da sind, offenbar.
Die Folgen sind wohl noch zu sehen. Also oben sind ja zwei Geschäfte abgesperrt, also S. Oliver und Icepeak. Da ist so ein Flatterband davor seit ein paar Tagen. Ich habe die Security-Leute gefragt, hat das hier mit dem Feuer zu tun? Dann sagten die, nee, wir dürfen keine Auskunft geben. Ich habe dann gefragt, hat das denn mit dem Feuer zu tun? Dann grinsten die alle so. Also kann man sich denken, dass es das war. Ne? Also die Türen waren noch auf. Also es musste aber ganz schön gequalmt haben. Habe ich jetzt auch von anderer Stelle erfahren, dass da wohl einiges, abgefackelt wurde. Ne? Also man weiß ja nicht, wer das war. Ja.
Ja, und wie gesagt, da ist eben nicht nur diese 40% Insolvenz in der Eigentümermasse, da ist die Malet, ne? Also der Betreiber des Fashion Outlets, also die Firma, die Räumlichkeiten für das Fashion Outlet zur Verfügung stellt. Ja, und das hat man jetzt auch mal eben so erfahren. Die haben wohl über Jahre kein Hausgeld bezahlt. Das heißt, da ist eine Millionenforderung offen. Ich habe gehört, 4,5 Millionen Euro, die Malet hätte zahlen müssen als Beitrag für das Betreiben des Sterns, das sie aber nicht gemacht hat. Ne? Und das zeigt die Schwierigkeiten, in denen diese Firmen stehen. Ne? Man soll da jetzt auch niemanden sozusagen anklagen, aber das sind die tatsächlichen Verhältnisse. Es ist einfach zu wenig Geld da, um den Stern weiter zu betreiben. Und jetzt geht es darum, findet man doch als Eigentümergemeinschaft so weit zusammen, dass es weitergeht? Oder nicht? Und es kann schnell gehen.
Das oder nicht wäre die Vollkatastrophe. Ne?
Das wäre die Vollkatastrophe. Ja. Ich meine, wir haben ja jede Menge auf meine Geschichte da jede Menge Reaktionen auch bei Facebook gehabt. Die waren ja überwiegend zu so, ja, pff, mach die Schrottbude doch zu, interessiert ihr keinen. Ne?
Abreißen gehe ich eh nicht hin.
Ja, da geht es ja schon los. Ja. Selbst für das Abreißen würde ja das Geld fehlen.
Wobei, sowas muss man natürlich immer mit Vorsicht genießen. Also bei Facebook, da kann jeder schreiben, wie er will.
So ist auch viel getrollt.
Ja, aber auffällig ist halt eben so die Masse, die das im Verhältnis zum Badebayer jetzt, also ein Zehntel vielleicht, was da geschrieben wurde und was also der Unterschied ist ja, der Badebayer, den empfinden viele so als was Schönes, als was Tolles, wo ich die Freizeit verbringe, wo ich gerne mit der Familie hingehe oder so. Und dem Maler Stern, da sind natürlich dann auch genau die zu Wort gekommen, die da sowieso nicht hingehen und für die das kein Verlust wäre. Die ziehen dann da vom Leder. Ne? Aber man muss sagen, nach wie vor, der Maler Stern bietet alles. Also ich kann da alles kaufen, was ich fürs Leben brauche. Ich habe da zwei Lebensmittelgeschäfte, ich habe Drogeriemärkte, ich kann mich einkleiden, ich habe C&A und H&M und Rossmann und DM. Da ist wirklich alles vertreten, alle Deichmann ist da. Ne? Also viele, viele Marken, die ich auch in allen anderen Städten habe, die auch so eine Innenstadt ja tragen, das ist ja alles da. Ne? Und das ist auch, wird auch eigentlich meiner Meinung nach auch gut frequentiert. Ne? Problem ist halt eben oben im Fashion Outlet, da sind jetzt durch die Absperrung noch zwei Geschäfte weniger vorhanden, ist natürlich traurig und da ist halt weniger los, muss man sagen. Ne? Bedingt auch durch dieses kaputte Karstadtdeck, was seit 6-7 Jahren repariert werden soll und einfach nicht vorankommt.
Und das ist es eben, was so skeptisch macht. Ein ernsthafter Investor. Jemand, der diese Räume ernsthaft und dauerhaft vermieten will, hätte dieses Problem, diesen Sanierungsstau schon lange aufgelöst. Mhm. Es ist aber nicht passiert. Und ja, viele Leute sagen, ach, Maler Stern brauchen wir nicht. Aber wenn man das mal zu Ende denkt, dieser Stern wäre nicht mehr da. Man hätte also praktisch nur noch diese Betonmasse da stehen, die nicht genutzt wird. Also das ist eine gescheiterte Stadtmitte. Ne? Mhm. Das muss man, in letzter Konsequenz wäre es eine gescheiterte Stadtmitte eigentlich eine ziemliche Katastrophe für die Stadt.
Ja, vor allen Dingen, wo du gerade sagst, zu Ende denken, wenn die Leute die Abriss oder sonst was fordern, erstmal der Abriss alleine, wer soll das bezahlen?
Den gäbe es ja erstmal gar nicht. Mhm.
Ne, der müsste ja konsequenterweise folgen oder jemand, der nochmal neu investiert und das ganze Ding rund erneuert. Aber so oder so, es müssten halt Millionen über Millionen da reingesteckt werden, egal ob das Gebäude stehen bleibt oder nicht. Und selbst wenn es jetzt abreißen würdest, was machst du denn danach? Was machst du mit der Fläche? Da kommen die Geschäfte nicht von alleine wieder hin und sagen, wir bauen jetzt hier unsere kleinen Ladenlokale hin oder so. Dann hast du da eine Bahnlinie, das Rathaus und eine Tankstelle.
Ja, das darf man alles gar nicht zu Ende denken. Ne? Und
da muss man aber vielleicht manchmal bei den Forderungen, die Leute stellen. Also, weil die Forderungen machen es irgendwie auch nicht besser.
Ja, also ich sag mal, 2019 war ich bei der Eröffnung der Tiefgarage dabei. Das war wirklich so eine Aufbruchsstimmung. Da war der Hubert Schulte-Kemper persönlich da. Man hat die Rolltreppe vor dem Edeka-Laden eingeweiht, ist unten in die Tiefgarage gegangen, hat die präsentiert. Ich habe gestaunt, wie die aussahen. Ich kannte die so als dunklere, düstere Tiefgarage, relativ flach auch. Und die war auf einmal hell erleuchtet, alles frisch gestrichen, war wirklich toll. Danach im Lauf der nächsten Sommer gab es dann so mehrere so Musikevents. Da hat die Fakt AG auch, oder der Maler Stern hat organisiert 3 Wochen so Musikevents, ne, so mit Live-Musik draußen auf dem Kreler Platz. Da war so eine kleine Bühne, so Walking Acts, die da mit Musikinstrument Posaunen oder so rumgelaufen sind. Und ich kann mich erinnern, ich saß am Samstagabend, saßen wir draußen bei Noah's Place. Der ganze Kreler Platz war erleuchtet mit so einer Illuminationsshow. Da war Live-Musik, alle Plätze belegt, da sind Leute hin und her gelaufen. Ich dachte, guck mal an. Also ich hätte nie gedacht, dass ich mal Samstagabend da sitze und sage, total geil. Ne? Also wirklich, wirklich gut. Und hat man dann dieses Potenzial gesehen. Da dachte ich, jetzt wirklich, das ist wirklich so eine Aufbruchstimmung gewesen, die den ganzen Stern so hätte verändern können. Plus ein Jahr später hat er dann, 2020 hat das Fashion Outlet mit den ersten Geschäften aufgemacht, wo ich dachte, ja super, wenn die da wirklich 70, 90 Marken etablieren, dann ist das wirklich ein Magnet für Leute. Ja, ne? Also ich kenne es von anderen Outlet-Centern, Wertheim Village kenne ich sehr gut, ist so eine gute Stunde zwischen Frankfurt, Stuttgart und Nürnberg gewesen. Ich habe da eine Zeit lang gewohnt in der Nähe. Das war so ein Sogmagnet. Da sind die Leute eine Stunde hingefahren, haben sich ihre Anzüge geholt, Banker aus Frankfurt oder so. Das hat funktioniert. Und das wäre hier, also das Potenzial ist ja immer noch da. Dadurch, dass das überdacht ist, das ist nicht zu kalt im Winter, nicht zu heiß im Sommer, der ganze Stern, das Ding hat Potenzial, auch so von der Anbindung her, aber irgendwo hapert es halt dran und jetzt haben wir diese Situation, die nicht so schön ist. Ne?
Ja, das ist auch das, was ich nie verstehe, weil wie du sagst, das Potenzial ist da. Man müsste in Anführungsstrichen nur machen, ne? Also vor allen Dingen, ja, du musst Millionen investieren, aber letzten Endes, ich glaube schon, dass sich das irgendwie rechnen kann am Ende. Also ja. Ich sehe das nämlich auch nicht so negativ letzten Endes, aber ja.
Ja, wie gesagt, im Augenblick fehlt es einfach am Geld. Und angeblich gibt es jetzt das, was es über viele Jahre lang hinweg nicht gab, nämlich eine Einigkeit der Anteilseigner. Offenbar haben die wohl erkannt, dass das Rettungsboot, in dem sie sitzen, reichlich Wasser macht und langsam untergeht. Und ja, aber was tatsächlich passieren kann noch, das ist die große Frage. Also ich ganz ehrlich, ich bin da eher skeptisch.
Tja.
Das sieht nicht gut aus.
Drücken wir die Daumen. Auf jeden Fall, dass die da noch einen Weg finden, weil, ja, wie gesagt, alles andere ist nicht akzeptabel, sag ich jetzt mal. Gut, wir wollen euch natürlich jetzt nicht irgendwie mit so einer Stimmung ins Wochenende gehen lassen, sondern wir gucken jetzt mal auf die Wochenendtermine, wenn ich nichts vergessen habe. Bei dem Thema.
Alles gut.
Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe irgendeinen Aspekt vergessen.
Ja, ich meine, es geht natürlich, ich weiß, Sie haben was gesagt, es geht um 400 Arbeitsplätze, ne? Das nur mal ganz nebenbei.
Das wäre zum Beispiel noch
das
einer,
wäre, ja, darum geht es auch.
Gut, die wollen wir natürlich auch erhalten. In erster Linie natürlich. Und vielleicht auch noch so ein Nebenaspekt. Ich glaube, dem Stern wird es auch wieder besser gehen, wenn das Rathaus irgendwann mal fertig ist.
Wenn die Baustelle da wäre.
Ja, ne? Ich glaube, also, das ist auch ein Faktor. Jetzt nicht alleine nur wegen der städtischen Angestellten, die dann rübergehen, sondern weil generell mehr Verkehr, mehr Publikum da unterwegs ist.
Ja, also ich habe damals mit einem Gastronomen gesprochen, der eben an der Stern aufgemacht hat. Der sagte, naja, also als er da so angesprochen wurde, macht doch hier eine Gastronomie auf. Da hieß es, ja, in 2 Jahren ist das Rathaus fertig. Mhm. Da hat er sich so darauf verlassen, dass das so schnell wird. Und der war auch interessiert an so einem Seecafé, was er damals so geplant war. Das hat er dann aber auch sein gelassen. Und der ist jetzt auch nicht mehr aktiv. Und ja, also ist das nicht schön, wenn man da rüber guckt. Man sieht diesen Brunnen, der wo kein Wasser drin ist, man sieht die Uhr, die seit Jahren nicht geht. Also wenn das wirklich alles schön wäre, ne, und der Platz wäre auch neu, dann könnte ich mir da vorstellen. Na, hier und da eine Bratwurstbude, da so ein bisschen Live-Musik oder so, das hat Potenzial.
Wobei ich glaube, alleine schon die, ich nenne sie jetzt mal Laufkundschaft, auch wenn es im Rathaus keine Kundschaft ist, aber alleine das wird schon viel bringen, weil Leute, die zum Rathaus wollen, vielleicht parken sie nicht direkt am Rathaus, sondern gehen nochmal in Sternkurs und sei es nur, dass sie sich ein Brötchen holen.
Genau.
Dieses Brötchen Geld landet dann wieder in der Stadtkasse
im Umkehrschluss. Man wäre sich ich erinnere mich an die 80er Jahre, was auf dem Krälerplatz so alles war.
Ja. Also
regelmäßig Flohmarkt, der WDR war mal da mit diesem, Rockpalast unterwegs, irgendwie so eine Musiksendung da haben Bands gespielt oder so, dann gab es so Autoshows, M. Schalippe-Show, solche Sachen, die haben da stattgefunden. Also das war schon ein Ort, wo man sich auch treffen konnte. Ne?
Ja. Und ich sag mal, natürlich, das Geld ist der Grund, aber alles andere spricht sonst nichts dagegen, das auch weiterhin so zu machen oder wieder so zu machen. Ne? Mhm. Könnte man ja mal in Angriff nehmen. Aber wie gesagt, dafür müssen natürlich die Bedingungen stimmen und das Rathaus erstmal fertig werden.
Ja.
Ja, gut. Jetzt aber zu was Schönem. Zum Wochenende nämlich. Wir gucken nämlich auf das erste Schützenfest des Jahres und wenn ihr uns schon länger hört oder seht, dann wisst ihr natürlich, dass wir dann da wieder vor Ort sein werden, nämlich live in Farbe und zu zweit und werden das Ganze kommentieren und zeigen natürlich, das heißt mit mehreren Kameras auf den Vogel, aufs Publikum. Wir werden den Jubel, wenn der Vogel denn dann fällt, natürlich auch direkt mit drin haben. Und das Schöne ist, das Ganze gibt es dann wieder kostenlos bei uns auf der Seite zu sehen, dank unserer Sponsoren, die da immer fleißig mitmachen. Und ich habe noch gar nicht gesagt, um welches Schützenfest es geht.
Genau.
Das Schützenfest Lippe nämlich. Der Schützenverein Mal Lippe, der feiert von Freitag bis Sonntag und jeden Abend gibt es Party. Am Samstag gibt es den Festumzug um 16.30 Uhr, der am Marktplatz in Brassat startet und am Sonntag beginnt das Vogelschießen dann ab 11 Uhr. Erst natürlich wieder für mehr oder weniger alle und dann nach der Mittagspause beginnt dann das Königsschießen und ab da gehen wir dann auch live. Also auf jeden Fall bei uns vorbeischauen. Wie gesagt, kostenlos, geht also auch über die normale App, nicht nur über MZ Plus. Des Weiteren haben wir auch noch eine große Nummer. Cars and Planes findet nämlich wieder auf dem Flugplatz Lohmühle statt am Samstag ab 10 Uhr. Da geht es um schnelle Autos, Viertelmeilenrennen und sehr viel für Leute mit Benzin im Blut. Besuchertickets kosten 20 Euro, Kinder bis 13 Jahre kommen kostenlos rein. Und Patrick, du warst doch schon mal da, ne? Meine ich?
Ich war bei mehreren Events auf dem Flugplatz zur Mühl. Also wer tolle Autos sehen will, außergewöhnliche Schlitten und so dieses Benzin-Gemisch, wo man in der Nase spüren will, der ist da gut aufgehoben, glaube ich. Ja.
Sah schon beeindruckend aus. Ich habe letztes Jahr deinen Livestream verfolgt, da war Katharina, glaube ich, da. Ne?
Ja.
Katharina Göke, unsere Kollegin. Und das ist schon, also ich sag mal, wer Autos mag, der wird da so einiges zu Gesicht bekommen und es spüren vor allen Dingen
auch. Also der Flugplatz hat sich in den letzten Jahren ja etabliert, so als Veranstaltungsort, ne, auch außerhalb des Flugbetriebs. Und es gibt dann diese US-Car-Days und sowas alles. Ne? Also es ist wirklich, man kommt nah ran an die Autos, man kommt auch sehr schnell ins Gespräch mit den Eigentümern. Also die sind auch sehr auskunftsfreundlich, weil sie sind ja auch stolz auf ihre Autos.
Ja, natürlich.
Was wir da so alle hatten, also das ist schon toll. Ja.
Du als Radfahrer beim Viertelmeilenrennen.
Ich bin mal mitgefahren,
ja, tatsächlich.
Also das ist schon eine geile Nummer. Ne? Cool. Also ich glaube, der typische Motor ist dann V8er, ne? Der da so an den Start geht in den Autos, ne? Und die haben schon ganz schön Wumms und Bums. Ne? Ja. Und wenn, da wird man in den Sitz gedrückt, wenn das losgeht. Ne? Also ich sag mal, umweltschonend weiß ich nicht, ist das eher nicht. Und
Aber es ist eine Show
und wie gesagt, die Leute haben da Spaß und vor allem, die sind sehr offen, genau. Also wenn du einfach mal Fragen hast oder so, die sind stolz auf die Autos, die erzählen was, die machen auch mal für dich die Motorhaube auf und einfach nur toll.
Ja, und man konnte auch mal mitfahren bei diesen Beschleunigungsrennen. Also Mopa ist ja auch so ein Event, also wo dann die Autos des Herstellers Chrysler abgefeiert werden, auch ziemlich alte Wagen. Also moderne waren da nicht zu sehen, aber man durfte auch mal mitfahren, wenn man wollte, wenn man da nette Leute gefunden hat. Also und dann, man wird da wirklich in die Sitze gedrückt. Ne? Das ist schon toll. Und ja.
Da machen wir dann harten Konkurrenz, was? Da ist auf Zeche Ewald ja meistens.
Da gibt's das auch.
So Autotreff mehrmals im Jahr, aber nicht in der Größenordnung und vor allen Dingen nicht mit solchen Rennen dabei.
Ja, und das sind auch wirklich, das sind jetzt keine Raser. Das ist nicht die Raser-Szene, die sich da trifft. Das sind Liebhaber. Liebhaber-Tuner, so, die ihr Auto pflegen, hegen und pflegen und so weiter und sich freuen, wenn man das bewundert. Also da man kommt da sehr schnell mit den Leuten ins Gespräch.
Ja, wunderbar. Also auch ein Tipp für euch, kann man ja sich alles auch wunderbar aufteilen mit Schützenfest und das passt am Wochenende schon. Es gibt auch noch eine dritte Veranstaltung am Samstagabend dann, quasi wenn man dann Samstag ausklingen lassen möchte. Und zwar die Travestie-Show unter dem Motto Chameleon Dreaming in der Tanzschule zum Hülsberg in Sinsen. Und da kosten die Karten im Vorverkauf 29,50 Euro, an der Abendkasse 35 Euro. Und alle weiteren Infos dazu findet ihr natürlich bei uns auf der Website. Ja, und ich glaube, das wär's für heute.
Ja, war ja auch eine Menge Holz.
Genau, ein bisschen schwer heute gewesen, aber muss ja auch mal sein, weil, wenn es so ist in der Stadt, dann ist es so, da müssen wir auch drüber reden, so ist das. Ich würde dann sagen, vielen Dank euch beiden, vielen Dank euch da draußen und wir sehen und hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin.
Tschüss.